Ja, so langsam wird das eine Heimspiele hier. Ich freue mich, hier zu sein in der Connect Church. Ich freue mich, hier zu sein im Allianzgebetsabend. Ich finde, wir hatten einen mega, mega, mega starken Auftakt. In meinen Augen einen prophetischen Auftakt für uns, Ulmer, Neu-Ulmer. Ich darf seit einigen Jahren der Mitleiter der Ulmer Allianz sein. Und mein Vorgänger war mein Vater. Und ich freue mich sehr über das, was Gott hier getan hat in den letzten vielen Jahren. Ich freue mich über Gemeinden, die wachsen. Ich freue mich über Gemeinden, die Raum einnehmen. Ich freue mich über Gemeinden, die modern werden. Ich freue mich über Christen, die aufstehen und Licht und Salz sind. Und ich denke, das, was Pastor Stefan Vatter uns am Sonntag mitgegeben hat, ist so wichtig. Wo gehörst du hin? Das ist das Thema dieser Woche. Und ich glaube, das ist immer wieder neu ein wichtiges Thema. Ich war viele Jahre Jugendbeauftragte unserer Bewegung und habe viel über Identität gesprochen. Und ich habe mir sagen lassen, heute ist das doch ein viel, viel wichtigeres Thema. Man kann im Prinzip fast jede Woche gerne neu über dieses Thema reden. Wer bin ich? Wo gehöre ich hin? Und ich dachte, ich gebe euch mal ein paar Antworten, wo wir hingehören. Wo jeder Einzelne von uns, egal aus welchem Kontext wir kommen, wo wir hingehören. Aber bevor ich anfange, darf ich uns einige Verse vorlesen, die wurden uns vorgegeben von der Allianz und ich werde diese Verse ankratzen. Ich werde eigentlich über das ganze Kapitel sprechen und nicht nur über die 5 langen Verse, die wir hier vorgegeben bekommen haben. Da sagt Jesus, ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Ziemlich krass, oder? Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von dieser Welt, wie auch ich nicht von dieser Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Wo gehörst du hin? Die Antwort von heute Abend ist, du gehörst in eine erschütterte Welt. Und ich finde es schon spannend und interessant, dass die Schreiber sich einig waren, die Welt heute, so reich wie noch nie zuvor, ist dennoch erschüttert. Einerseits, es gibt so unterschiedliche Linien, die wir zeichnen können. Eine Linie ist, dass wir so modern sind als Welt wie noch nie zuvor, so reich, so technologisch fortgeschritten, so medizinisch unglaublich weit. Es ist echt unglaublich, was wir Menschen mittlerweile können. Und gleichzeitig merken wir Orientierungslosigkeit, Erschütterung. Und du und ich, wir gehören in diese erschütterte Welt. Ob wir es wollen oder nicht. Und ich denke, kaum einer von uns lebt wie ein Mönch zurückgezogen. Und selbst die Mönche lebten letztendlich in der Welt, denn sie waren nicht allein, sondern sie waren andere Menschen. Und Gemeinde ist heute nicht viel anders und wir merken, ups, am Anfang ist alles schön und wenig später fängt es an zu reiben, denn in uns, wir sind nicht perfekt. Oder wie viel Erschütterung bringt jeder Einzelne so mit? Wie viele Haken und Macken und Kanten und so das heilige Jerusalem, das gibt es letztendlich nicht, oder? Also ich bin zumindest groß geworden in Gemeinde und darf Gemeinde leiten schon viele Jahre und ich kann euch sagen, die Heiligen, im Sinne von die Perfekten auf dieser Erde gibt es nicht und ich bin auch nicht einer davon. Die Bibel sagt, dass da keiner gut ist, dass wir allzumal an der Herrlichkeit Gottes mangeln, dass in uns etwas ist, das gar nicht nur so gut ist. Und in diese Welt gehören wir hin und Gott kommt als einer von uns. Er wird Mensch. Ich habe gerade vor 2 Wochen hier über Jesus als das Geschenk Gottes gesprochen, der kommt als Antwort, der sich klein macht, der als Schöpfer geschöpft wird, weil wie unglaublich ist das. Und du und ich, wir gehören auch in diese verlorene Welt. Jesus sagt, und ich sende euch in die Welt, obwohl die Welt euch hassen wird. Und die Welt wird euch hassen, und dennoch sende ich euch. Dich und mich sendet Jesus in die Welt. Jesus war die Gabe Gottes. Jesus war die Gabe Gottes für die Menschen. Wer ist Jesus? Er ist Gott. Wer ist Jesus? Er ist die Gabe Gottes. Und in diesem Text lesen wir, dass so wie Jesus vom Vater gesandt wurde, so wirst du, so werde ich gesandt in die Welt. Du bist ein Geschenk Gottes für deinen Nachbarn. Wusstest du das? Du bist ein Geschenk Gottes für deine Arbeitskollegen. Du bist ein Geschenk Gottes für deine Klassenkameradin. Du bist nicht nur ein Geschenk Gottes für deinen Partner. Ich hoffe, dein Partner würde sagen, du bist ein Geschenk Gottes. Sondern du bist ein Geschenk Gottes in diese Welt hinein. Und das ist eine gute Nachricht. Und gleichzeitig merken wir, so gut sind wir ja gar nicht. Also brauchen wir irgendwo eine Kraftquelle, brauchen wir eine Veränderung. Und dieses Gebet, das von heute Abend unser Thema ist, ist, wenn ich ehrlich bin, seit 30 Jahren ein Gebet, wo ich immer wieder neu es lese. Es ist ein theologisches Gebet, es ist ein Meisterwerk. Johannes, der Apostel, der dieses Johannes 17 aufgeschrieben hat, der hat sich unendlich viele Gedanken über dieses Gebet gemacht. Und er spricht diese Worte aus und er sagt, Jesus hat es gebetet. Ich weiß nicht, ob Johannes live dabei war. Ich vermute mal teilweise. Aber er fasst zusammen, worum es Jesus wirklich ging. Wo gehörst du hin? Ich habe vor einigen Wochen in München gepredigt und ich bin so begeistert zu sehen, was Gott in Deutschland tut. Dass es Gemeinden gibt, die am Darben waren und wenig später blühen sie wieder. Realität nicht in Indien, nicht irgendwo, sondern Realität in Deutschland. Realität selbst in unseren kleinen FEG und Baptisten und Methodisten und Pfingstbünden. Ich bin ja ein Ekklesianer, obwohl ich von der Mosaic Church komme. Und wir erleben Erneuerungen links und rechts. Jetzt durfte ich da predigen in zwei aufeinanderfolgenden Gottesdiensten. Und ich predige im Prinzip seit Jahr und Tag einmal im Jahr in München. Zu 40, 50 maximal Menschen, alle älter als ich. Und das war die Gemeinde. Und du denkst, wie lange wird es noch so weitergehen? Und 5 Jahre später kommt man vorbei und das sind mittlerweile fast 200 Menschen. Und der zweite Gottesdienst war ein Teenie-Gottesdienst. Ich habe selten solch eine primitive Sprache angewandt auf der Kanzel, nur um so gefühlt anzukommen. Ja, so versteht ihr mich? Das ist ja der Job. Ja, man will ja nicht nur einen Vortrag halten, sondern man hofft, Wahrheiten Gottes in das Leben der Menschen hineinzusprechen. Und ich habe ja gesprochen über Josua, über die Spione und über die Hure Rahab. Und ganz bewusst im Vorfeld dachte ich, was ist dran? Und in meinem Herzen war, ich werde über diese Hure, die zu einer Retterin wird, sprechen. Über diese Frau, die Gott nicht kannte, aber die eingeht in die Analogie von Jesus Christus. Über diese Frau, die in so vielen Punkten so viel besser ist als so viele Heilige, die sogenannten Heiligen. Eine Frau, die für sich selbst Rettung in Anspruch nimmt. Eine Frau, die für ihre ganze Familie sorgt, dass die ganze Familie, obwohl Gott Gericht ausgesprochen hat über diese Stadt, dass ihre Familie gerettet wird. Für mich ist diese Frau eine Heldin. So, und ich rede über diese sündige Rahab, wie sie im Prinzip diesen Turnaround schafft. Und ich setze mich hin und der Moderator übernimmt. Und während der Moderator anfängt, den Gottesdienst zu beenden, sitzt mein Nachbar und fängt an, relativ laut mit mir zu reden. Und er sagt, das Ganze hier ist nichts für mich, denn ich bin ein Sünder. Und dann redet er und redet er, wie schlecht er ist. Und ich habe selten Menschen hören, von sich selbst reden hören, wie böse sie sind, wie gemein sie sind. Er meinte irgendwann mal, ich habe einem Menschen das Augenlicht genommen. Ich weiß gar nicht, was ich hier will. Und ich sage dir, warum der Mann da war. Er hat einen Arbeitskollegen, der hat ihn 4 Jahre lang eingeladen. 4 Jahre lang hat er ihn eingeladen zur Church und heute war er zum ersten Mal in diesem Gottesdienst. Aber er hat nicht besonders viel verstanden, obwohl ich mir echt Mühe gegeben habe. Und nach der Predigt habe ich einfach die Predigt nochmal gehalten. Ich habe gesagt, das habe ich doch gerade erzählt. Jesus ist nicht gekommen für die Heiligen, sondern er ist für die Sünder gekommen. Er ist für die Verlorenen gekommen. Und ich sage euch was, wir waren alle verloren. Und dieser Mensch, der hat einen riesen Vorsprung zu ganz vielen Nachbarn von uns. Er weiß wenigstens, dass er böse ist. Die allermeisten Deutschen sagen, ich brauche doch keinen Sündenbock. Ich brauche doch niemanden, der mir irgendwer eine Schuld vergibt. Ich bin doch nicht schlechter als die anderen. Und dieser Mann hat insofern einen riesen Vorteil, als dass er erkannt hat, ich bin schuldig. Und ihm konnte ich sagen, weißt du, Jesus ist genau für Menschen wie dich gekommen. Jesus ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und ich war verloren. Weißt du, ich habe niemanden die Augen ausgestochen. So meine Vita ist das Schlimmste, was ich je begangen habe, sind irgendwelche Knöllchen, die bekomme ich immer noch, obwohl ich seit 30 Jahren Pastor bin, gefühlt. Ja, so, das sind so Sünden, die tolerieren die Christen, ja, so zu schnell fahren, das ist nicht ganz so wild. Aber wenn Gott mein Herz anschaut, dann sagt er immer noch, da ist immer noch Schuld. Und wir kennen alle das Beispiel, was ist, wenn unsere Gedanken so an die Wand projiziert würden? Dann würden wir alle nicht so nobel dastehen und sagen, die sind die Tollen. Und hier kommt Gott und er wird einer von uns und er rettet unser Herz. Er möchte uns verändern. Gottes Ziel ist, uns zu verwandeln in sein Bild. Wo gehörst du hin? Du gehörst, und das ist die erste Antwort, und die Antwort soll ich euch geben heute Abend, du gehörst in eine erschütterte Welt. Und die Frage ist, wie schaffen wir es als Gemeinden, dass wir in dieser Welt, die gar nicht nach Gott sucht und gar nicht nach Gott fragt, ihnen dennoch Gott vorlebt? Und an der Stelle bin ich so dankbar, dass wir deutschen Christen so langsam aber sicher einen Weg gefunden haben. Wir haben einen Weg gefunden und ich feiere diesen Weg. Wir haben attraktionale Gottesdienste. Fast jede Church dieser Neu-Ulm-Allianz feiert Gottesdienste, wo man sich nicht schämt, wo man bereit ist, seinen Nachbarn einzuladen. Und das weiß ich, weil ich in Kontakt bin mit meinen Kollegen hier vor Ort. Ein Heiligabend, ich weiß nicht, wo an Heiligabend nur Fromme zusammen waren, sondern vielfach haben wir viele Menschen eingeladen. In unserer Mosaik-Church waren wahrscheinlich 200 Gäste, die ich nicht kannte. Ich weiß es so gut, weil ich an der Tür stehe und ich verabschiede die Leute und ich dachte, kenne ich nicht. Aber schön, dass du da warst. Vor 10 Jahren war das nicht die Realität. Und ich danke Gott dafür. Amen. Wer hat diese Menschen gebracht? Du hast sie gebracht. Ich habe sie gebracht. Es sind deine Nachbarn, es sind meine Nachbarn. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel dazu. Ein anderer Schlüssel, der genauso wichtig ist, ist, dass wir hineingesandt sind in diese Welt. Als Gemeinde haben wir gestern einen Meilenstein. Und ich vermute, irgendwann mal, wenn die Geschichtsbücher unserer Church geschrieben wird, wird man sich an den 15. Januar 2020 erinnern. Warum? Weil wir einen Indoor-Spielplatz angefangen haben. Und vielleicht sagst du, Indoor-Spielplatz, das machen die und die. Was ist daran besonders? Ja, das Besondere ist, bislang hatten wir das nicht. Jetzt haben wir das. Und warum machen wir das? Wir machen das, weil wir Menschen erreichen wollen. Gestern waren 40 Leute, die noch nie in unserer Church waren, zum ersten Mal dort. Heute ähnlich viele Leute. Und ich bin so dankbar. Wisst ihr warum? Weil ich glaube, diese Menschen werden einmal kommen und zweimal kommen und 10-mal kommen und 15-mal kommen. Und ich werde nett sein zu ihnen. Und mein Kollege Jonas wird nett sein. Und die Mitarbeiterinnen werden nett sein. Und irgendwann werden sie sagen, warum macht ihr das und das umsonst? Es gibt leckeren Kaffee für fast gar nichts. Und alles macht ihr. Warum macht ihr das? Und wir werden sagen, weil wir die Menschen lieben. Und warum lieben wir die Menschen? Weil Gott die Menschen liebt. Und ich bin so dankbar, dass so viele von unseren Kirchen Schlüsseln Wege gefunden haben, wie wir unsere Menschen erreichen können. Und dabei meine ich gar nicht so die Fertigen, sondern einfach die Menschen, die Gott brauchen. Wer braucht Gott? Wir alle brauchen ihn, oder? Oder? Silvesterfeier bei uns in der Gemeinde, kein Big Deal, ganz kleine Geschichte, alle feiern irgendwo, die meisten sind sonst wo, aber es gibt eine kleine Silvesterfeier. Und meine Schwägerin kam am 31. uns besuchen und ich war hin und her gerissen, was soll ich tun? Ich bin einerseits Pastor und gleichzeitig habe ich auch meine Verwandten dort für den Tag und wir haben gesagt, wir bauen mit auf und dann gehen wir. Während wir am Aufbauen sind, kommt eine Frau rein, eine Oma mit ihrem Enkelkind. Enkelkind ist 9 Jahre alt. Wir kommen ins Gespräch und die Geschichte ist, die Mutter dieses Kindes hat das Kind verworfen. Einfach so, ohne Grund. Sie hat jetzt einen neuen Liebhaber, der hat 3 Kinder. Da passt ihr eigenes Kind nicht mehr rein. Ist das krass? Wisst ihr, wir haben 5 Kinder und hätten wir nicht hundertprozentig Reden Gottes, dass wir keine Kinder aufnehmen sollten, hätten wir wahrscheinlich schon ein Waisenheim zu Hause. Dann immer denkst du, oh, du musst irgendwo handeln. Und ich merke, wir sind nicht immer die Lösung. Aber die Welt braucht Rettung. Letzten Sonntag war dieses Mädchen da. Deswegen stand meine Frau irgendwann mal auf, weil dieses Mädchen in Tränen ausgebrochen war. Und ich stelle mir die Frage, wer wird die Lösung für dieses Mädchen sein? Ich weiß nicht, wer. Ich glaube, wir brauchen Omas und Opas. Und wir brauchen Eltern, die bereit sind, Ersatzeltern zu sein. Und der Pastor und die Pastorin sind nicht immer die Antwort, sondern wir als Gemeinde Jesu dürfen die Antwort sein. Ganz konkret, oder nicht? Wo gehörst du hin? Du gehörst in eine erschütterte Welt. Warum? Weil die erste Antwort, wo du hingehörst, die ist, du gehörst zu Gott. Du gehörst zum Himmel. Ich freue mich heute auf den Himmel. Und der Himmel wird unglaublich sein. Und ich freue mich, dass ich weiß, dass all das, was mein Herz wirklich rund macht, all das, was mir wirklich Lebensqualität gibt, all das, was wirklich entscheidend ist, das wartet dort auf mich. Ich freue mich auf den Himmel, ich freue mich auf Gott. Und solange ich hier auf dieser Welt bin, will ich sein Botschafter sein und will den Menschen die Liebe Gottes vorleben. Jesus betet in Johannes 17 genau diese Verse. Ich möchte uns sie ganz kurz vorlesen. Er sagt Folgendes. Ich habe dich verherrlicht auf Erden. Das Werk ist vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun soll. Stell dir vor, eines Tages kommst du im Himmel an. Und ich weiß nicht, was für Gefühle du hast, außer dass es unglaublich und unglaublich sein wird. Ist da vielleicht so eine Mischung von, habe ich mein Bestes gegeben? Und damit brauche ich keinen religiösen Druck. Ich finde dieses Wort eigentlich schrecklich, das Beste geben. Was ist schon mein Bestes? Aber habe ich so gelebt, dass Gott wirklich weiß, dass ich sein Anbeter war? Wisst ihr, ich versuche ein guter Ehemann zu sein. Ich weiß nicht, was bedeutet, der beste Ehemann zu sein. Aber ich möchte, dass meine Frau weiß, dass ich sie liebe. Und so ähnlich lebe ich auch meine Beziehung zu Gott. Und ich weiß, mein Gott weiß, dass ich ihn liebe. Und hier ist Jesus und er sagt, ich habe es vollbracht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe es wirklich geschafft. Er war nicht wie du und ich, sondern er war perfekt. Und er wusste, ich habe es wirklich getan. Ich bin Mensch geworden und ich habe ohne Sünde mein menschliches Dasein gelebt. Ich habe nur gute Worte gesprochen. Ich habe nur gute Taten getan. Ich hatte nur gute Gedanken. Und das ist nicht, was ich wirklich gebracht habe, sondern ich habe den Menschen ein Bild von Gott gemalt. Wer liebt das Gleichnis des verlorenen Sohnes hier? Ich glaube, wir alle, oder? Was für ein wunderschönes Bild vom Vater wird dort von Jesus gemalt. Und er spricht von seinem eigenen Vater. Und ich merke, dieser Vater ist unglaublich gütig, unglaublich barmherzig, unglaublich anders. Er ist unglaublich. Und Jesus malt den Juden ein unglaublich schönes Bild von seinem Vater. Er heilt die Menschen. Er befreit die Menschen, die Dämonen besessen sind. Und er kommt als das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und Jesus betet dieses Gebet vor dem Garten Gethsemane. Er betet es vor dem Höhepunkt seines irdischen Daseins. Das Gebet geht ein bisschen weiter, oder damit beginnt es eigentlich, dass er folgende Verse sagt oder folgende Gedanken äußert. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Wie gesagt, Jesus ist im Garten Gethsemane und er weiß all das, was ihr auf ihn warten wird. Er weiß, dass er verleugnet wird von seinem engsten Freund. Er weiß, dass er verraten wird von einem von seinen Jüngern. Er weiß, dass er gegeißelt wird. Er weiß, dass er ausgelacht, ausgegrenzt wird, dass die Menschen rufen werden, kreuzigt ihn. Er weiß, dass er einsam sein wird. Er weiß, dass er diese Dornenkrone tragen wird. Er weiß, was auf ihn wartet. Und jetzt betet er und sagt, jetzt ist die Stunde gekommen, wo du mich verherrlichen sollst. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus im Prinzip über diese schreckliche Phase hinwegschaut und er weiß, ja, ich muss ans Kreuz gehen, aber das Kreuz ist nicht das Ende, sondern auf mich wartet die Auferstehung. Nein, auf mich wartet die Verherrlichung beim Vater und es wird gigantisch sein. Das ist die menschliche Auslegung. Die eigentliche Auslegung ist, Jesus ist am Kreuz und er sagt, es ist vollbracht. Warum? Denn ich bin das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde getragen hat. Jesus erduldet das, was keiner erdulden konnte. Er trägt den Preis, den nur er als perfektes Lamm bezahlen konnte, für dich und für mich. Und an diesem Kreuz sagt er, es ist vollbracht. Und seitdem ist der Zugang zum Thron der Gnade Gottes da. Für mich. Und ich bin Pfarrerssohn. Aber der Zugang ist da. Halleluja. Für dich. Und der Zugang ist da. Und wärst du so einer wie in München, der sagt, hey, eigentlich habe ich so viel Dreck am Stecken, der Zugang ist da. Warum? Weil Jesus es getan hat für uns. Wo gehörst du hin? Du gehörst zum Himmel. Du gehörst zu Gott. Amen. Wo gehörst du hin? Du gehörst zu einer verlorenen Welt. Wo gehörst du hin? Du gehörst zum Namen Jesus. Ich glaube, es ist so wichtig, dass Gemeinde Jesu eine lebendige, bekennende, Jesus bekennende Gemeinde ist. Ich finde es schrecklich, wenn die Christen von Gott reden. Wisst ihr, alle Welt redet irgendwie von Gott. Aber wer ist Gott? Unser Gott hat einen Namen. Dieser Name, der über allen Namen ist. In diesem Namen ist Heil und Rettung. Und die Christen, wir haben es am Sonntag gehört, wir reden nicht. Bitte, Glaube ist Privatsache. Aber eine gute Botschaft, die nicht verkündet wird, ist wie gesagt eine keine Botschaft, haben wir am Sonntag gehört. Also es ist wichtig, dass wir diese frohe Botschaft verkündigen. Und wir reden nicht nur von Gott, sondern unser Gott hat einen Namen. Und sein Name ist Jesus. Und das ist Programm. Wo gehörst du hin? Du gehörst zu einer auftragsorientierten Gemeinde. Eine Gemeinde, die sagt, wir gehen zu den Verlorenen. Denn dafür ist Jesus Mensch geworden. Er ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Amen. Wo gehörst du hin? Letzter Gedanke. Du gehörst zu Gottes Wort. Und es ist Gottes Wort, das den Unterschied macht. Es ist Gottes Wort, das uns die Wahrheit zeigt. Es ist Gottes Wort, das uns verändert. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn wir Gottes Wort annehmen, dann hat es einen riesen, riesen Impact auf unser Leben. Es verändert unser Leben. Das Erste, was geschieht, ist, durch die Wahrheit Gottes werden wir verändert in sein Bild. Aus dem Geizhals wird ein Mensch, der anfängt zu geben, weil er merkt, weil er Gott glaubt, dass Geben gut ist. Und er fängt an zu geben und merkt, hey, das macht ja glücklich. Und er gibt mehr und er merkt, hey, das macht ja wirklich glücklich. Aus dem neidischen Menschen wird ein Mensch, der anderen nicht mehr neidet, sondern der anderen etwas gönnt, weil er merkt, Gott hat mich befreit. Gottes Wort verändert uns, dass wir so werden wie Jesus. Ist das gut? Hey, ich finde das sehr, sehr gut. Und das ist die Realität. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir. Aber ich liebe Gemeinde und ich liebe Gottes Wort. Und ich liebe, dass Gottes Wort klar verkündet wird und Gottes Wort verändert uns. Was bewirkt Gottes Wort? Wir werden verwandelt in das Bild von Jesus, das sagt Jesus. Das Zweite, was Gottes Wort bewirkt, ist, dass die Welt uns hasst. Wisst ihr, wenn niemand dich hasst, dann bist du wahrscheinlich ein sehr glatt gebügelter Christ. Wenn niemand dich irgendwie komisch findet, dann stimmt wahrscheinlich was nicht. Denn Jesus fanden sie komisch. Und obwohl Jesus den Toten auferweckt hat, gerade dort, wo er den Toten auferweckt hat, haben sie entschieden, der muss gekreuzigt werden, der muss sterben. Jesus ist nicht irgendwer, sondern er ist Gott. Er ist der Allmächtige, er ist die Lösung, er ist der Retter. Und wer an Jesus glaubt, der macht einen Unterschied. Das eckt an, Jesus ist der Eckstein. Das ist nicht nur glatt. Wisst ihr, in meinem Leben gibt es ganz viele Menschen, die finden mich sympathisch, obwohl ich Christ bin. Also ich zeichne jetzt nicht ein komisches Bild im Sinne von, du bist Christ, alle Welt muss dich komisch finden. Das ist nicht der Punkt. Ich hoffe, die Menschen finden dich eher sympathisch. Aber dann gibt es einen Punkt, wo du sagst, hey, ich glaube, dass Jesus der Retter dieser Welt ist. Meine Söhne sind sehr gute Fußballer und aufgrund von dem bin ich viel im Verein unterwegs. Und das ist eine Riesenplattform für mich, einfach Licht zu sein. Ich verkaufe, weil jeder Elternteil dort eingeteilt wird, verkaufe ich auch Kuchen. Und ob ihr es glaubt oder nicht, eigentlich sind es 4 Stunden lang, ich rede über Church, ich rede über Jesus und ich rede über meinen Glauben. Und das ist immer wieder neu cool. Und ich mache das gar nicht missionarisch, sondern ich antworte irgendwann, wenn die Fragen kommen. Aber die Fragen kommen. Und ich glaube, wir dürfen da einen Unterschied machen. Du und ich, jeder Einzelne von uns. Aber es gibt so manche, die kommen und sagen, nicht wahr, wir glauben alle an den lieben, guten Gott. Und es ist eigentlich kein Unterschied, ob du Moslem oder Christ bist, denn wir glauben alle an den lieben, guten Gott. Und bislang habe ich jemand gut zugehört. Ich habe dem noch nicht gesagt, weißt du, es gibt einen klaren Unterschied, aber irgendwann werde ich mich outen. Und ich habe mich noch nicht geoutet, weil ich Angst davor habe, sondern ich möchte gerne, dass er mich erlebt, mich kennt. Und dann werde ich sagen, du, es gibt zwar nur einen Gott, aber dieser Gott hat geredet. Er hat geredet in der Geschichte, er hat geredet durch Mose, durch Abraham und er hat geredet, indem er selbst Mensch geworden ist. Und dieser Mensch ist Jesus und er ist der Retter dieser Welt. Und ich weiß nicht, wie es ankommen wird. Die Welt wird euch hassen. Manche werden es feiern, manche werden uns hassen. Was sagt Jesus? Und damit schließe ich, und ich sende euch in die Welt. Obwohl die Menschen euch nicht mögen, seid ihr in diese Welt hineingesandt. Und an der Stelle bin ich so dankbar für unseren Indoor-Spielplatz. Und ich bin so dankbar für die Ranger hier in dieser Connect Church. Wie viele Kinder kommen hier, sie gehören gar nicht zu dieser Gemeinde, aber sie kommen einfach zu den Rangern und über die Ranger lernen sie Jesus kennen. Ich bin so dankbar für die Soccer Boys, die wir haben. Ich bin so dankbar für den Indoor-Spielplatz der Baptisten. Ich bin so dankbar für so viele unterschiedliche Wege, die wir gemeinsam als Christen finden, damit die Menschen spüren, es geht um die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich geliebt und mich geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn sandte, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das ist eine gute Nachricht, immer noch, oder? Immer noch eine gute Nachricht. 2020, lass uns für Erweckung beten. Wisst ihr, mein kleiner Bruder Chrissy, viele von ihr, der Fleck kennt ihn noch. Chrissy hat vor 1,5 Jahren in Frankfurt eine Gemeinde gegründet. Vor 3 Monaten so richtig. Heute treffen sich da 80 Menschen. 1/3 davon sind Menschen, die wir irgendwo kannten, die wussten, er beginnt eine Gemeinde. Und 1/3 davon, von diesen 80, sind komplett Neubekehrte. Das ist cool. Erweckung in Deutschland ist dann möglich, wenn du und ich, wenn wir uns erwecken lassen von Gott. Du gehörst in eine kaputte Welt, denn du bist die Botschafter, du bist der Botschafter, die Botschafterin. Jesus, und ich danke dir für dein Wort heute Abend. Ich danke dir, dass wir gemeinsam vor dir stehen dürfen. Und ich danke dir, dass wir gemeinsam wissen dürfen, wozu wir gehören. Wir gehören zu Gott. Alles gehört zu Gott. In ihm leben und weben und sind wir. Wir gehören zu dir, Jesus, zu dir, dem Retter dieser Welt. Und wir wollen deinen Namen verkündigen. Wir wollen zu dir stehen. Wir wollen ihn lieben. Dieser Name macht den Unterschied. Dankeschön dafür. Wir gehören zu deinem Wort und unter dein Wort. Und wir gehören durch deinen Geist in diese kaputte Welt, um einen Unterschied zu machen. Und du sagst, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Du, Jesus, wurdest gesandt vom Vater als Gabe Gottes, als Geschenk Gottes. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne hier, der hier sitzt, ein Geschenk Gottes sein darf für Ulm, für Neu-Ulm. Und egal, wo wir wohnen, ob in Pfuhl oder in Bolafingen oder in Weidach oder in der Stadtmitte, Jesus, danke, dass wir ein Geschenk Gottes sein dürfen. Halleluja. Amen.